Auch wieder eine schöne Runde geworden heute, auch trotz Kälte, aber trocken, von daher sind wir alle gut und wohlbehalten hergekommen. Wir haben es gerade gesungen, du bist unsere Zuversicht. Das passt ganz gut zu dem Thema, und zwar das Thema von heute lautet, was tun bei Entmutigung? Also nicht Ermutigung, sondern was tun bei Entmutigung? Und vielleicht kennen wir das Gefühl, also ich könnte mir vorstellen, dass wir alle schon mal irgendwann entmutigt waren im Leben. Man könnte auch sagen niedergeschlagen, das ist ein anderes Wort dafür. Die Bibel spricht von Entmutigung und Ermutigung, aber wir können auch sagen Niedergeschlagenheit. Und besonders in der heutigen Zeit, wenn man so in die Welt schaut, was alles passiert, da kann man schon mal entmutigt werden, oder? Also wir sind auch als Christen nicht davon gefeit, aber die Frage ist, was können wir denn dann tun? Wie gehen wir damit um? Hast du irgendein Patentrezept oder ein Ritual oder irgendwas, das du tust, wenn du merkst, dass du entmutigt bist, wenn dich irgendwas runterzieht? Was fällt dir da spontan ein? Was machst du da, wenn du es überhaupt erstmal merkst, dass du entmutigt bist? Weil man merkt das ja auch gar nicht, gell? Dass man irgendwie so ein bisschen runter niedergeschlagen ist.
Man macht sich selber Mut, man betet und sagt, dass man so aufgeregt ist und das verdammt.
Das ist aber eine sehr schöne Einstellung. Also wenn dir das immer gelingt, Respekt. Das ist, sie hat gesagt, beten und es auch annehmen von Gott, dass uns das Leid oder die Schwierigkeiten, die Probleme auferlegt sind. Ja. Interessant. Wir wollen mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Und ich habe da mehrere Bibelstellen zu dem Thema, sind mir so über den Weg gelaufen. Die haben mich dann auch irgendwie berührt und bewegt zu dem Thema. Und die wollen wir uns nach und nach mal anschauen. Also ich habe jetzt nicht einen Text, den wir am Anfang durchlesen und dann drüber schauen, sondern wir werden uns dem Thema mal versuchen, von der Bibel her zu nähern. Und ich sage euch dann immer auch, welche Stellen ich lese, dass ihr dann mitlesen könnt. Aber zuerst möchte ich nochmal die Frage stellen, kann uns die Bibel überhaupt helfen, wenn wir niedergeschlagen, wenn wir entmutigt sind? Ist es nicht ein altes Buch, das mit unserem Leben eigentlich gar nichts mehr zu tun hat? Zumindest mit solchen Themen, die von der Psychologie auch besetzt sind, wo die Psychologie viel an die Hand gibt, das vermeintlich oder manchmal auch tatsächlich hilft. Wir haben im Bezirk die Reihe sonntags jetzt immer von den Hauptamtlichen das Thema Evangelium. Und da ging es auch mal bei Martin, ich glaube, der Martin hatte das Thema gepredigt, ist die Bibel eigentlich glaubwürdig? Hat die überhaupt noch eine Relevanz für unser Leben? Deswegen gehe ich da nicht tiefer drauf ein. Ich behaupte ja, weil die Bibel viel vorhergesagt hat, was eingetreten ist. Nicht zuletzt die Auferstehung Jesu wurde vorhergesagt, schon viele Jahrhunderte vorher durch die Propheten. Und dadurch macht sich die Bibel eigentlich glaubwürdig. Und ich glaube, wir hier in der Runde hier, wir haben damit auch keine Schwierigkeiten, dass wir sagen, ja, für mich ist die Bibel Wahrheit, die auch in meinem Leben was zu sagen hat. Ich erlebe zum Beispiel immer wieder, wie Gott in mein Leben eingreift für Dinge, die ich gebetet habe. Kommt irgendwas, kommt eine Lösung oder sie lösen sich in einer guten Art und Weise auf. Und das ist für mich dann auch Bestätigung, dass Gott zu seinem Wort steht. Manchmal kommt es anders als erhofft und gebetet. Das erlebe ich auch immer wieder. Aber es kommt trotzdem, wie es eigentlich am besten ist. Da gehen wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ich habe bei der Arbeit zum Beispiel, sind zwei Themen gewesen. Die haben vor 1,5 Jahren angefangen. Ich würde es mal als Schwierigkeiten und Herausforderungen bezeichnen, die mich, wo auch meine Vorgesetzten keine Lösung hatten. Und da haben wir gesagt, gut, da musst du jetzt einfach abwarten, ob sich eine Lösung ergibt. Und das war vor 1,5 Jahren. Ich habe viel gebetet, viel auch im Gebetskreis. Wir haben einen Gebetskreis bei der Arbeit, haben wir viel drüber gebetet. Und es gab und gab und gab kein Eingreifen, keine Lösung. Und es hat mir das Leben bei der Arbeit auch schwer gemacht. Also es ging darum, dass durch den Teamwechsel, den ich hatte, dass da noch alte Themen bei mir zugeordnet waren, für die sich kein Nachfolger gefunden hat. Es gab einfach keine Lösung. Und das hat mich lange begleitet und manchmal auch belastet, weil es einfach auch eine tatsächliche Last war. Es war schwierig, für zwei Teams zu arbeiten. Und irgendwann fragt man sich dann, warum Gott nicht eingreift. Ja, Gott sieht die Situation, er müsste nur ein Wort sprechen und es wäre eine Veränderung da, aber es kam nicht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, als ich Urlaub hatte, ich hatte 3 Wochen Urlaub im September, während meiner Abwesenheit, das hat mich auch im Urlaub beschäftigt, das Thema, während meiner Abwesenheit, als ich zurückkam, kamen 2 Leute auf mich zu und beide hatten eine Lösung für diese Themen. Und es war wie aufgelöst. Und ich habe nicht mal was dazu beitragen können. Wir haben zwar gebetet, aber es war nicht in meiner Hand. Und die Lösung kam rechtzeitig. Also sie kam genau rechtzeitig, nicht zu früh. Ich hätte es ganz früh gehabt, aber sie kam nicht früh, aber sie kam auch nicht zu spät. Und ihr kennt wahrscheinlich auch den Spruch, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und manchmal braucht es eben einfach, wie wir es vorher gehört haben, dieses Durchhaltevermögen und dieses Vertrauen, dass Gott darum weiß und dass er es in der Hand hat und dass er auch eine Lösung zur rechten Zeit schenken wird. Schauen wir uns nachher mal ein paar Bibelstellen dazu an. Jetzt lese ich aus dem Hebräer 4 die Verse 15 und 16. Also Hebräer Kapitel 4, Verse 15 und 16. Und da sagt der Autor vom Hebräerbrief, wir wissen ja nicht genau, wer es verfasst hat, es ist nicht namentlich bekannt, der sagt über Jesus, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also das finde ich schon spannend, dass Gott in seinem Wort genauso beschreibt, wie ich es gerade erlebt habe bei der Arbeit. Und Jesus hat selbst viele schwierige Situationen erleben müssen. Er wurde angefeindet vom Klerus der damaligen Zeit, von den Theologen. Er hatte falsche Zeugen gegen sich. Die römischen Herrscher waren gegen ihn. Also er hat wirklich viel erleben müssen und kann sich deswegen auch gut in uns reinversetzen. Er hat viele schwere, nicht zuletzt am Kreuz, ja, den Tod erleiden müssen. Er hat das alles durchlitten und kann sich gut in uns reinversetzen und wissen, was wir am besten benötigen. Wie treten wir denn vor den Thron der Gnade? Also es heißt hier ja, dass wir vor den Thron der Gnade treten sollen, auf dass wir Barmherzigkeit und Gnade empfangen, also sprich, dass Gott sich unsere Themen annimmt und sich um uns kümmert und Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Also Gott möchte uns helfen, er sagt es uns sogar zu. Wie treten wir vor den Thron der Gnade, was denkt ihr?
Mit ihm reden.
Genau. Kommunikation, mit Gott reden, mit Gott oder mit Jesus, mit dem Vater, mit dem Sohn, zu wem ihr auch immer beten wollt, das ist ja euch, dürft es ja auch selbst dann, was euch so auf dem Herzen liegt, sie gehören ja zusammen. So treten wir vor den Thron der Gnade, indem wir unser Herz Gott zuwenden und ihm unsere Schwierigkeiten, unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Nöte geben. Und dann erfahren wir Hilfe zur rechten Zeit. Also das finde ich wirklich stark, eine steile Aussage. Das kann dir kein Psychologe, kein Mensch in der Welt kann dir sagen, ja, ich helfe dir rechtzeitig. Man kann es versuchen, Aber wenn es Gott nicht schenkt, dann passiert es auch nicht. Und Gebet ist auch ein Schlüssel für unsere Schwierigkeiten. Wir lesen jetzt einen weiteren Text aus dem Jakobus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Also Jakobusbrief Kapitel 5, ab dem Vers 13 bis 18. Ich gebe euch kurz Zeit, die es aufschlagen wollen, dann könnt ihr mitlesen. Ich lese übrigens alles aus der Luther von 2017, das ist die Reformationsausgabe. Und da habe ich die Zitate rausgenommen. Von daher, hier habt ihr, glaube ich, auch die Luther mit dabei. Dann passt das ja gut, dann müsste es ja relativ ähnlich sein. Ich lese. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Das ist interessant. Manchmal könnte man ja auch denken, Gott weiß ja alles. Er sieht alles, er weiß alles, er sieht in unsere Herzen hinein. Er kennt jeden Gedanken, bevor wir ihn ausgesprochen haben. Warum soll ich ihm eigentlich noch meine Probleme erzählen? Er kennt sie ja schon. Aber Gott ist auf Beziehung ausgelegt. Das haben wir gerade gehört von dir, Irmel. Kommunikation. Gott möchte, dass wir mit ihm reden, dass wir mit ihm kommunizieren, dass wir ihm Dinge anvertrauen, die uns bewegen und die uns belasten. Gott möchte nicht nur ein Gebetsautomat sein oder ein Erfüllungsgehilfe für ein mehr oder weniger egoistisches Leben, sondern er möchte an unserem Leben teilhaben. Er möchte daran teilhaben, wie es uns geht, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Er wird in der Bibel bezeichnet als der liebende Vater. Er wird aber auch als der gute Hirte im Psalm 23 bezeichnet oder auch im Neuen Testament nennt sich Jesus selbst den guten Hirten. Jesus ist aber auch König, der König der Juden, auch unser König, unserer Herzen. Er bezeichnet sich als unser Freund und als unser Bruder. Das sind sehr vertraute Personen. Wenn wir das mal übertragen auf unsere Familien, dann sind uns das sehr nahestehende Personen oder sind Autoritätspersonen. Also Gott ist beides. Er will uns nahe sein. Er ist ein sanfter Hirte, ein guter Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Er ist ein guter König, ein barmherziger König. Und es liegt auch auf dem gemeinsamen Gebet eine Verheißung. Wenn wir, also Verheißung im Sinne von Gott hat zugesagt, wo 2 oder 3 einig werden in dem, was sie beten, da wird es ihnen zuteil. Kann nur Gott machen, so eine Zusage. Das kann kein Mensch jemandem versprechen. Man kann es versuchen, ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Man plant irgendwas und es klappt, kommt so raus oder es kommt halt nicht so raus. Aber Gott hat die Macht. Er kann das, er kann seine Zusagen einhalten. Und wenn du jetzt die Predigt vielleicht auch übers Internet hörst und noch keine Beziehung zu Gott hast, wenn du dich noch nicht entschieden hast, ihn als deinen König deines Herzens aufzunehmen, als deinen Herrn, als deinen guten Hirten, oder noch zögerst, oder die Beziehung vielleicht wieder erneuern möchtest, lädt dich Gott ein, das heute zu tun. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott ist immer einladend, er hält die Tür immer offen. Er streckte die Hand entgegen wie der liebende Vater bei dem verlorenen Sohn. Jetzt, wo wir wissen, dass Gott uns einlädt, dass wir mit ihm alles, was uns beschäftigt, was uns bewegt und belastet, dass wir mit allen zu ihm kommen dürfen, die Einladung hat er ausgesprochen, können wir uns darauf verlassen, dass Gott überhaupt etwas für uns tun kann oder will? Wir kennen das, aber wir beten für irgendein Problem und dann fragen wir uns vielleicht, klar, vielleicht glaube ich noch, dass Gott es tun könnte, aber will er es eigentlich tun? Also wir zweifeln da auch so ein bisschen. Manchmal. Und da lesen wir jetzt einen Text aus der Bergpredigt, wo Jesus selbst, Matthäus 7, die Verse 7 bis 11, wo Jesus selbst spricht, also der Sohn Gottes selbst, sagt uns etwas zu diesem Thema. Ich lese: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Finde ich auch wieder stark, die Zusage Jesu. Aber was heißt das jetzt für uns? Heißt das, ich kann mir alles wünschen, die nächste Gehaltserhöhung muss kommen, der Porsche vor der Tür, die liebe Ehefrau als Single vielleicht und all diese Wünsche muss Gott mir erfüllen? Oder die Gesundheit, muss Gott mich gesund machen in jedem Fall? Ja und nein. Gott erfüllt unsere Bitten, wenn sie gut für uns sind. Er weiß es am besten. Er kennt uns durch und durch. Und er schaut in uns rein und er kennt den Mangel, den wir haben, das Bedürfnis, das wir haben, das wir oft selbst gar nicht genau ergründen können, was uns fehlt. Wir denken vielleicht, oh, ich brauche das, dann geht es mir besser. Aber Gott weiß, was du wirklich brauchst, dass es dir besser geht. Und er kennt auch den richtigen Zeitpunkt. Er kennt die Zukunft. Er hat einen Plan für dein Leben, für mein Leben. Er hat einen Plan für die Welt. Den hat er auch zum Teil in der Bibel durch die Propheten, durch die Offenbarung, durch Jesus selbst, durch die Apostel. Sagt er da auch immer wieder was dazu, dass er einen Plan für die Welt hat und dass dieser Plan am Ende bei ihm endet, wenn wir zu ihm gehören. Und das alles, das Wissen um die Zukunft, um unsere wirklichen Bedürfnisse, das fließt in die Bewertung und die Antwort auf unsere Bitten mit ein. Er wird uns immer geben, was wir wirklich benötigen. Darauf können wir uns verlassen. Und er erfüllt unsere Bitten auch oft über. Das heißt, er gibt mehr, als wir eigentlich uns überhaupt vorstellen konnten oder erdenken konnten, weil er genau gewusst hat, was unser Herz bewegt, wonach wir uns sehnen. Und er macht das auch oft, um uns eine Freude zu machen. Gott versorgt seine Kinder. Das dürfen wir aus dem Alten, vor allem auch aus dem Neuen Testament herauslesen. Und da dürfen wir ganz zuversichtlich sein. Jesus sagt in Lukas 22, Vers 35, zu seinen Jüngern: Als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, also er hat sie auf die Reise geschickt, das Evangelium zu verkünden, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen: Nein, keinen. Er hat die 5000 hungrigen Menschen gespeist durch Wunder. Es muss nicht immer ein offensichtliches Wunder sein, aber Gott hat alle Möglichkeiten. Was brauchen wir dazu? Was ist die Grundlage dafür? Es steht in Matthäus 11, in den Versen 23 bis 24. Da heißt es, da sagt wiederum Jesus zu den Jüngern und zu seinen Nachfolgern, die ihm da gefolgt sind, ist eine große Menschenmenge ihm auch immer gefolgt, nicht nur die 12 Jünger, sondern auch eine ganz große Gruppe an Menschen, wovon manche sich auch irgendwann von ihm abgewandt haben, weil ihnen die Rede zu hart war. Aber es ist eine große Gruppe ihm nachgefolgt. Wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer zu diesem Berge spräche, heb dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen würde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird's euch zuteil werden. Zum Gebet gehört also unlösbar der Glaube, beziehungsweise man könnte auch sagen, das Vertrauen, das ist das gleiche Wort im Griechischen oder im Hebräischen, darauf, dass Gott es tun, Vertrauen darauf, dass Gott es tun kann und will. Er hat es uns verbrieft in seinem Wort, dass er uns versorgt, dass er uns über Bitten und Verstehen gibt, das, was wir wirklich brauchen, was unser Herz, was unser innerer Mensch braucht, was aber vielleicht auch unser äußerer Mensch braucht, wobei der äußere Mensch auch mit dem Alter zerfällt. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, heißt es. Aber auch in diesem Prozess des Älterwerdens und Altwerdens geht Gott auch mit uns. Also wir brauchen oder wir dürfen vertrauen, dass Gott uns hilft, dass Gott uns versorgt, dass er zu seinem Wort steht. Und das ist die Grundlage. Und wenn wir niedergeschlagen sind, dann hat es oft einen Grund oder eine Ursache. Persönliches Leiden, Krankheit, Verlust von lieben Menschen, Einsamkeit, Existenzangst, Arbeitslosigkeit, wenn man noch im Arbeitsleben steht, Zukunftsängste, wer hat die heute nicht, wenn man in die Nachrichten schaut, wohin die Wirtschaft sich bewegt, auch Deutschland, wo wir uns hinbewegen mit den ganzen Herausforderungen, die finanziellen Herausforderungen, die Fachkräfte in Berufen, die einfach wichtig sind, wo es an Personalmangel, wo die Arbeitsbedingungen schlecht sind, da könnte man schon Zukunftsängste entwickeln. Die Kriege, Umweltkatastrophen oder deine ganz persönliche Krise, die dich beschäftigt, die dich bewegt. Das kann uns niedergeschlagen machen. Und Gott nimmt uns manchmal auch aus den Krisen nicht heraus. Wir müssen sie durchleben und durchschreiten, so wie du es vorher gesagt hast. Aber er möchte an unserer Seite dabei sein. Und er gibt uns gerade in diesen dunklen, schwierigen Zeiten, gibt er uns durch seinen Psalm 23 im Vers 4, gibt er uns den Grund dafür, warum wir Hoffnung haben dürfen. Dort heißt es, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich fürchte kein Unglück, weil du bei mir bist. Ich bin nicht allein. Dein Stecken und Stab, also deine Macht, deine Stärke, dass du es in der Hand hast, das tröstet mich. Gott möchte uns auch in den schwierigen und dunklen Zeiten trösten. Er möchte nicht, dass wir uns in der Niedergeschlagenheit immer weiter runterziehen lassen, dass wir vielleicht sogar in eine Depression rutschen, also sprich keine Freude mehr empfinden, dass uns der Druck der Probleme, der Sorgen, der Ängste, der Nöte, dass uns der so tief runterzieht, dass wir gar nicht mehr keine Hoffnung mehr schöpfen können. Das möchte Gott gar nicht. Wir sind manchmal in solchen Situationen. Jesus war im Garten Gethsemane in der Situation, dass er gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht dein Wille, sondern meiner. Und er hat dreimal gebetet und gerungen im Gebet und dann kam ein Engel und hat ihn gestärkt. Also wir müssen manchmal durch, aber wir sind nicht alleine und Gott wird uns nie mehr aufladen, als wir ertragen können. Er weiß genau, was wir tragen können und er gibt uns nicht mehr zu tragen und er hilft tragen. Warum kann Gott solche Zusagen machen? Gott ist allmächtig und souverän. Er ist nicht ein Mensch in seiner Schwachheit, sondern Gott ist, er lenkt die Geschicke der Welt. Letzten Endes muss alles seinem Plan folgen. Auch wenn es einen Feind gibt, den Satan oder Teufel, wie ihn die Bibel beschreibt, den Gegenspieler Gottes, auch der darf nur so weit gehen, wie Gott es zulässt. Gott erhält das Universum aufrecht. Milliarden von Galaxien und Planeten, wir können es uns gar nicht vorstellen. Gott erhält es aufrecht und am Leben. Und deswegen kommt er auch mit unseren Krisen klar. Die im Vergleich dazu geringer sind. Und Gott trotzdem nicht, Gott ist sich nicht zu schade, auch in unseren Schwierigkeiten uns sich zuzuwenden und uns zu helfen. Gott hat immer einen Weg, oder ich möchte sogar sagen, einen Ausweg, auch durch unser ganz persönliches Leid. Paulus hat mal gesagt, als er erzählt, was sie alles erlitten und erlebt haben auf seinen Missionsreisen, sagt er, ohne Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg seiend. Also man sieht oft auch keinen Ausweg mehr, so wie in dem Beispiel bei mir bei der Arbeit. Und da kommen immer wieder in unserem Leben Situationen, in die uns Gott auch reinstellt, wo wir keinen Ausweg sehen können, weil wir begrenzt sind von unserem Wissen, von unserer Perspektive. Aber Gott überblickt alles. Deswegen dürfen wir wissen, er kann uns durch diese Krisen durchhelfen und durchbringen. Mit diesem Ausweg, den ich gerade beschrieben habe, da gibt es auch einen sehr schönen Vers im Psalm 37. Den kennt ihr bestimmt auch. Der Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Also das ist, seit ich das erlebt habe bei der Arbeit, versuche ich das zu praktizieren. Wenn wieder so eine Situation kommt, ich habe gerade wieder ein paar Situationen, die einfach herausfordernd sind, ein paar neue Situationen. Wir sind ja in der Schule Gottes und dürfen das dann auch anwenden, was wir mal gelernt haben. Und dieser Vers, der hilft mir da ungemein. Ich sage, ich gebe es in Gottes Hände, ich tue, was ich tun kann, nach meinem besten Wissen und Gewissen. Und dann vertraue ich auf Gott, dass er es wohl machen wird. Und ich erlebe das tatsächlich, dass Gott Dinge löst. Es gibt in der IT, kann unheimlich viel schiefgehen in der Technik. Das heißt, man sieht nicht komplett rein, man hat es nicht alles in der Hand und es geht auch in der IT immer wieder mal was schief. Das ist überall so in der IT. Man kriegt es auch über die Presse mal mit, wenn irgendwo mal was ausfällt. Aber Gott sieht da rein und kann da trotzdem durchhelfen und das auch gut machen. Und das erlebe ich bei der Arbeit. Also das ist für mich so ein Aha-Erlebnis, dass Gott das in der Hand hat. Dass er da mein Leben im Blick hat und es ihm nicht zu unwichtig ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du hast die Jahreslosung vorher kurz erwähnt, Christine. Gott sieht mich mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was mich belastet, was mich beschäftigt. Er hat damals die Hagar, da kommt ja die Jahreslosung her, als sie geflohen ist vor der Sarah, die Sarai, die Frau vom Abraham, später Abraham und Sarah, die sollten ja Nachkommen bekommen. Und dann hat, das hat dann irgendwie nicht geklappt, all die Jahre. Und dann haben sie gesagt, komm, dann gebe ich dir meine Dienerin, die Hagar, und dann zeugst du mit der Nachkommen. Und das hat dann auch geklappt. Und dann war die Sarah irgendwann, die Hagar hat sich dann groß gefühlt und war vielleicht ein bisschen überheblich. Sie hat Nachkommen geschaffen. Und dann war die Sarah, hat sie halt gedemütigt. Und dann gab es zwischen den zwei Frauen einfach so eine Spannung und die Hagar ist in die Wüste geflohen. Und in der Wüste mit ihrem Sohn und in der Wüste hat Gott eben dann das, hat zu ihr gesprochen und sie sagt dann zu Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Er hat ihre Schwierigkeiten, ihre Umstände gesehen und trotzdem hat Gott gesagt, geh zurück zu Sarah, zu deiner Herrin und ordne dich ihr unter. Also Gott erspart uns manchmal nicht schwierige Situationen, Spannungen, Herausforderungen im Leben, aber er möchte immer mit uns dabei sein. Wir haben als Christen kein Patent darauf, dass wir keine Probleme mehr haben. Ganz im Gegenteil, wir haben vielleicht als Christen sogar mehr Probleme, weil wir mehr anecken, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns nicht so Lügen hinreißen lassen oder zu irgendwelchen anderen Geschichten. Aber Gott geht mit uns diesen Weg. Er ging ihn auch mit Jesus und er geht ihn auch mit uns. Ich lese nochmal aus dem Römer 8, einen längeren Abschnitt, die Verse 24 bis 28. Da bringt es Paulus nochmal so richtig auf den Punkt, was wir heute auch gehört haben. Ich warte kurz. Römer 8, Verse 24 bis 28. Der Wilfried ist wahrscheinlich schneller am PC. Ich lese vor. Sagt Paulus zu der Gemeinde in Rom, oder schreibt es ihnen. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Und jetzt kommt ein sehr bekannter Vers. Wir wissen aber, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das kann nur Gott sagen, durch Paulus, einer der großen Apostel, weil Gott souverän ist, weil Gott alles in der Hand hat, weil Gott alles weiß, kann er sagen, wenn du mich liebst, dann bist du mit mir unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs im Leben, in deinem Leben. Und du versuchst auch, nach meinen Vorstellungen zu leben. Jesus sagt ja, der meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also wenn du Jesus als zu deinem Herrn gemacht hast, dann werden dir alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge. Gott kann aus allem etwas Gutes für dich machen. Das heißt nicht, dass alles angenehm sein wird, dass alles problemlos sein wird. Aber auch in den Schwierigkeiten wird es dir zum Besten dienen. Zum Beispiel, dass Gott dich reifen lassen möchte in deinem Charakter, dass er dein Glauben stärken möchte, dass dein Vertrauen wächst, dass dein Vertrauen größer wird. Das ganze Leben, in dem wir als Christen sind, sind wir in der Schule Gottes. Bis zu unserem letzten Atemzug sind wir in der Schule Gottes und lernen immer mehr dazu, wachsen im Glauben, reifen im Glauben, als Vorbereitung für die Ewigkeit. Und was bedeutet das, diese Schule im Glauben? Dass wir Gott immer mehr erkennen, wie er ist, welche Eigenschaften Gott ausmachen, welche Zusagen er uns gibt. letzten Endes ist es, geht es darum, dass mein Vertrauen auf Gott einfach immer größer wird, dass ich immer mehr mich in seiner Hand weiß, dass ich ihm immer mehr zutraue für mein Leben, fürs Diesseits, für die Ewigkeit, dass ich ihm auch vertraue darauf, wie es in der Ewigkeit sein wird. Das wissen wir nicht zu 100%. In der Offenbarung kann man ein bisschen was lesen, in dem Korintherbrief schreibt Paulus ein bisschen was, dass wir verwandelt werden. Aber wie das tatsächlich aussehen wird, wie wird unser Alltag in Anführungszeichen in der Ewigkeit aussehen, da darf ich einfach wissen, wir werden wahrscheinlich dastehen, und das heißt ja, ihr werdet sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Da dürfen wir eben ganz vertrauen, und dieses Vertrauen möchte Gott uns jetzt schon schenken, auf das, was auf uns zukommt, dass das so wow sein wird, so groß sein wird, dass wir wahrscheinlich nur noch mit offenem Mund dastehen werden und sagen, danke Gott, dass du uns das schenkst und dass du die Ewigkeit mit uns verbringen möchtest. Wir werden uns nicht langweilen in der Ewigkeit. Gott wird uns auch da vielleicht Aufgaben oder Verantwortung geben. Da gibt es ja so Ideen im Neuen Testament. Aber das wird uns alles erfüllen. Und die Gegenwart Gottes wird uns erfüllen. Die Gemeinschaft wird uns erfüllen. Und wir werden auch die wieder treffen, die wir hier gehen lassen mussten. Ich schließe mit dem Vers aus Psalm 50. Wir haben heute einige Psalmen gelesen, wie ihr seht. Und die Psalmen sind ja auch von Menschen geschrieben, die das Ganze durchbuchstabiert haben. An David, der hat ja auch wirklich viel erlebt mit Gott. Schon bevor er berufen wurde zum König, hat er mit wilden Tieren gekämpft und auch später hat er viel Höhen, aber auch Tiefen erleben müssen. Und trotzdem hat Gott von ihm gesagt, er ist ein Mann nach seinem Herzen. Das heißt es, Psalm 50, Vers 14, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist die göttliche Telefonnummer, wie es manchmal genannt wird. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wenn Gott in unser Leben eingreift und uns aus Schwierigkeiten herausrettet oder einen Weg aufzeigt, den wir herausfinden, oder Menschen, für die wir beten, vielleicht zum Glauben kommen oder sich Beziehungskonflikte auflösen, familiäre Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten. Wenn Gott uns dann errettet, weiß er ganz genau, dann haben wir ein dankbares Herz, weil wir so dankbar sind, dass Gott uns da herausgeholfen hat. Und wir können das nur erleben, wenn wir vorher in der Schwierigkeit drin waren. Wenn wir nie Schwierigkeiten hätten, dann müssten wir nie Gott anrufen und würden auch nie erleben, wie das ist, wenn er uns da heraushilft. Und deswegen wird da unser Glaube geprüft, dass er wertvoller wird als Gold, schreibt Petrus in seinem Brief. Deswegen sollen wir uns nicht darüber wundern oder ungehalten sein, wenn unser Glaube geprüft wird. Wir dürfen es dankbar aus Gottes Hand annehmen und wissen, dass es uns zum Besten dient. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir, dass du so viele Zusagen sowohl im Alten als auch im Neuen Testament gemacht hast, uns geschenkt hast, dass du uns helfen möchtest, dass du ein Helfer in der Not sein möchtest und dass du zu deinem Wort stehst. Oft anders, es kommt oft anders, als wir es uns vorstellen, aber es kommt immer so, wie es für uns zum Besten ist. Und dafür danke ich dir und da möchte ich dich auch bitten, dass wir da immer mehr reifen und auch wachsen im Glauben und in diesem Vertrauen, dass du nie zu spät kommst, dass du immer rechtzeitig kommst. Du kennst auch unsere ganzen Schwierigkeiten, die wir mitgebracht haben heute Abend vielleicht, was uns das Leben schwer macht, was uns anstrengt, was uns belastet, was uns ängstigt. Wir bringen es einfach vor dich und bitten dich da einfach, dass du wirkst, dass du eingreifst zur rechten Zeit, dass du uns durchhilfst, tragen durchhilfst, dass du uns manchmal auch Menschen zur Seite stellst, die uns mit tragen helfen, wie wir es hier auch in der Gemeinde immer wieder erleben dürfen. Hab vielen Dank dafür. Amen.